HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Was nach dem Ersten Weltkrieg der Völkerbund nicht vermocht hatte, sollten die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg schaffen. Nämlich den Frieden und die Menschenrechte auf der Welt zu sichern. 70 Jahre ist das nun her. 50 Staaten unterzeichneten am 24. Oktober 1945 die UN-Charta, quasi die Verfassung der Vereinten Nationen. Damit sollten die UN, wie es der frühere Generalsekretär Dag Hammarskjöld einst formulierte, die Welt nicht in den Himmel bringen, sondern die Welt vor der Hölle bewahren. Fakt ist, dass es heute mehr Krisen und Kriege gibt als jemals zuvor. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg gab es so viele Flüchtlinge auf der Welt wie derzeit, etwa 60 Millionen. Und die UN stehen häufig zwischen den Fronten und das nicht nur mit ihren Friedensmissionen, sondern auch zwischen den Konflikten der Großmächte, die im UN-Sicherheitsrat ein Vetorecht haben. Unsere Korrespondenten in New York, Georg Schwarte und Kai Clement, über die Vereinten Nationen und ihre 70-jährige Geschichte.
Die Fähigkeit des Menschen zur Vernunft hat die Vereinten Nationen möglich gemacht. Der Hang des Menschen zur Unvernunft macht sie notwendig.
...1973 war das. Willy Brandt, der Friedensnobelpreisträger, steht als erster Kanzler der Bundesrepublik an jenem Pult im Weltsaal der Vereinten Nationen von New York und zieht mit diesen beiden Sätzen eine damals wie heute gültige Bilanz der UN. Diese UN-Hymne von Pablo Casals, allenfalls eine inoffizielle, an vieles hatten die Gründer damals im Juni 1945 in San Francisco gedacht, nicht aber an ein Lied.
You members of this conference are to be architects of a better world. In your hands rests our future.
Ihr sollt die Architekten einer besseren Welt werden. In euren Händen liegt unsere Zukunft, ruft Harry S. Truman der Gründerkonferenz in jenen Junitagen in San Francisco zu. 50 Gründungsstaaten unterzeichneten damals vor 70 Jahren die UN-Charta, die Verfassung dessen, was bis heute als Rechtsgrundlage für die Arbeit der UN gültig ist. Eine Charta, deren 19 Kapitel und 111 Artikel nur mit einer Zweidrittelmehrheit der Generalversammlung, darunter der Zustimmung aller 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, geändert werden können. Beginnend mit dem Artikel 1.
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Aber auch die Magna Carta verhinderte nicht Krieg, nicht Tod und Terror. Hier vor den Vereinten Nationen in New York aber redeten sie seither, um das Schlachten trotz allem zu beenden.
Meine Mitbewohner der Erde, lasst uns hier in der Versammlung aller Völker zusammenstehen und lasst uns versuchen, dass wir in unserer Zeit die Welt zu einem gerechten und andauernden Frieden führen.
Das war Ende 63. Die Berlin, die Kuba-Krise auch mit Hilfe der UN überstanden. John F. Kennedy stand am Rednerpult. 2 Monate später sollte der US-Präsident tot sein. Ermordet der Mann, der einst den Tod des zweiten UN-Generalsekretärs des Schweden, Dag Hammarskjöld, beklagte, der ebenfalls im Amt sein Leben ließ. Abgestürzt mit einem Flugzeug in Afrika, unter Umständen, die die UN gerade erst wieder neu untersuchen lassen. Einer seiner Nachfolger, der 7. Generalsekretär dieser Vereinten Nationen, der Ghanaer Kofi Annan, stellte den jetzt vor 70 Jahren gegründeten UN einst dieses Zeugnis aus. Sie seien vielleicht nicht die beste aller Organisationen, aber es sei die beste, die man habe.
We are the only organization.
Wir sind die einzige Organisation dieser Erde, die die Macht hat, jedes Land der Welt hier an einen Tisch zu bringen und zu sagen, lass uns das diskutieren.
It's not a perfect organization, but it's the best we've got.
70 Jahre UN, die goldene Wand hinter dem Rednerpult in der Generalversammlung, sie leuchtet frisch renoviert da, wo Khrushchev einst angeblich den Schuh auszog, um seiner Rede klopfend Nachdruck zu verleihen. Da, wo Gaddafi 96 Minuten lang brüllte, die UN-Charta die Verfassung der Vereinten Nationen zerriss und da, wo Kubas Fidel Castro mit den Worten »Wir werden uns bemühen, uns kurz zu fassen« mit 4,5 Stunden die längste jemals gehaltene Rede in einer UN-Generaldebatte folgen ließ. Geschichte und Geschichten, die Unvernunft der Welt aber, von der Willy Brandt einst sprach, die diese Vereinten Nationen notwendig mache, sie dauert an, bis zum heutigen Tag.
Vor mir ist die Stunde. horizon of hope is darkened. It may seem as if the world is falling apart as crises pile up and disease spread. But leadership is precisely about finding the seeds of hope.
Ein Jahr ist es her und doch wirkt es, als sei es eine Rede von gestern. Der UN-Generalsekretär ist mit einer düsteren Bilanz an das Rednerpult getreten. Vor ihm sitzen anlässlich der Generaldebatte die Regierungschefs der Welt. Es wirke, so Ban Ki-moon, als falle diese Welt auseinander angesichts all der Krisen und Krankheiten. Er mahnt die Staaten zu führen, Samen der Hoffnung zu finden. Die Vereinten Nationen sind der einzige Ort, an dem die ganze Welt zusammenkommt, um ihre Probleme zu lösen. Leider scheinen es immer mehr zu werden. Islamistischer Terror, scheiternde Staaten von Zentral- über Nordafrika, die arabische Halbinsel bis hin natürlich nach Syrien, die russische Besetzung der Krim, der Ukraine-Konflikt. Noch dazu erstmals eine Krankheit als Bedrohung des Weltfriedens, wie das im UN-Jargon heißt. Ebola. Viel sollen die Vereinten Nationen tun, viel wollen sie tun. Aber, sagt Stéphane Dujarric, Sprecher von Ban Ki-moon, als gerade das Bild des auf der Flucht ertrunkenen syrischen Kleinkindes um die Welt gegangen ist, aber...
Die Vereinten Nationen geben ihr Bestes, aber unsere humanitären Aufrufe sind alle unterfinanziert. Unser humanitäres System ist angespannt, um sich um die mehr als 4 Millionen syrischen Flüchtlinge zu kümmern.
3. August 2011. Der Sicherheitsrat formuliert eine Erklärung, verlesen vom indischen Ratspräsidenten. Sie klingt unverändert aktuell.
Der Sicherheitsrat verurteilt die weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen und die Gewalt gegenüber Zivilisten durch die syrischen Behörden.
Die Schuldfrage, sie spaltet den Sicherheitsrat, blockiert ihn über Jahre. Immerhin gelingt ihm eines, der drastische Abbau des Chemiewaffenarsenals im Lande. Ende September 2013 verfügt er per bindender Resolution Kontrolle und Vernichtung der Waffen, Zugang für Inspektoren.
Die heutige historische Resolution stellt die erste hoffnungsvolle Nachricht für Syrien in einer langen Zeit dar. Über viele Monate hinweg habe ich gesagt, dass der bestätigte Gebrauch von Chemiewaffen in Syrien eine entschiedene, vereinte Antwort braucht.
4. September 2015. Die UN-Nothilfe gibt zusätzliche 15 Millionen US-Dollar für den Jemen frei. Damit beläuft sich die Summe für dieses Jahr auf 44 Millionen Dollar. Nothilfe-Koordinator Stephen O'Brien sagt nach einem Besuch im Land, das Ausmaß menschlichen Leides sei fast unvorstellbar.
The scale of human suffering is almost incomprehensible.
Schon über 2,7 Millionen Menschen im Land haben die Vereinten Nationen mit Lebensmitteln versorgt. Über 100.000 haben sie dabei unterstützt, sich Unterkünfte zu bauen. Sie verteilen Medikamente, liefern Sprit, um Krankenhausgeneratoren am Laufen zu halten und unterstützen Kinder, trotz Bürgerkrieges ihre Schulabschlüsse zu bewältigen. Hilfe stehe bereit, so UN-Nothilfe-Koordinator Stephen O'Brien, wenn es nur endlich einmal eine stabile Feuerpause gäbe, um sie auch auszuliefern.
That plan is live and ready to go now. If only we could get a pause to stick.
Die Vereinten Nationen zwischen den Fronten, wie so oft. Meist sind sie ja genau deshalb vor Ort, stehend mit ihren Blauhelmen zwischen Konfliktparteien. Sie stellen derzeit 16 Friedensmissionen mit mehr als 100.000 Soldaten und Polizisten, so viele wie nie zuvor. Sie sind im Kosovo und auf Tahiti, auf Zypern und im Libanon, im Kongo und im Südsudan.
Wenn die Vereinten Nationen Blauhelme einsetzen, dann tun wir das, um die Verletzlichsten zu schützen, an den hoffnungslosesten Orten der Welt.
Das sagt UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Es ist aber keine Aufgabe, um die sich die truppenstellenden Länder reißen, erinnert UN-Experte Thomas Weiss von der New Yorker Universität CUNY, schon gar nicht die der westlichen Welt.
The UN basically has to beg and borrow.
Die UN müssen Truppen praktisch erbetteln und leihen. Stehlen können sie ja nicht. Immer suchen sie nach akzeptablen Soldaten. Akzeptabel für die Länder, wo sie eingesetzt werden. Wenn jemand Truppen anbietet, dann ist es für die UN so gut wie unmöglich, Nein zu sagen.
Some are volunteered, the UN is in an almost impossible situation to say no.
Der Generalsekretär verbeugt sich. Zweimal, es ist Ende Mai, ein strahlender Sonnentag. Zugleich der Gedenktag für die gefallenen Soldaten des Friedens, die Blauhelme. 126 aus 38 Ländern starben im vergangenen Jahr.
Right now, in this difficult environment,
gerade jetzt, in dieser unsicheren Zeit, patrouillieren Blauhelme unsichere Gebiete, entwaffnen Konfliktparteien, unterstützen Wahlen, überwachen Menschenrechte, entfernen Landminen und tun vieles mehr. Am wichtigsten aber, sie beschützen einige der verwundbarsten Menschen der Welt.
Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind.
Der Ort bei den Vereinten Nationen, wo diesem von Kennedy einst an die Menschheit formulierten Auftrag Stimme, Gewicht und Gesicht gegeben wird, der Sicherheitsrat, das laut Artikel 24 der UN-Charta mächtigste Gremium der Weltgemeinschaft.
Um ein schnelles und wirksames Handeln der Vereinten Nationen zu gewährleisten, übertragen ihre Mitglieder dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit.
Am 5. August 2013 steht draußen vor dem Sitzungssaal jenes UN-Sicherheitsrates eine durchaus tatendurstige, rundherum hoffnungsfrohe neue UN-Botschafterin. Sie repräsentiert eines der 5 ständigen Vertreter des Sicherheitsrates, die Vetomacht USA. Und Botschafterin Samantha Power freut sich aufrichtig auf das, was sie da noch glaubt, fortan gestalten zu können.
Hello everybody, I'm Samantha Power. I'm totally delighted to be here, so honored.
Keine 2 Jahre und mehr als 200.000 Tote im syrischen Bürgerkrieg später sitzt jene tatendurstige UN-Botschafterin von einst im Sicherheitsrat und ihre vorläufige Bilanz über die Erfolge jenes Gremiums klingt ernüchtert.
What we have learned, what the Syrian people have learned, is that the Security Council the world needs to deal with this crisis is not the Security Council we have.
Die Welt, sagt ausgerechnet die UN-Botschafterin der USA, habe nicht den Sicherheitsrat, den die Welt brauche. Aber die Welt hat jenen Sicherheitsrat, den die Mütter und Väter der Vereinten Nationen einst erdachten. Einen Sicherheitsrat, in dem die 5 größten Nachkriegsmächte des Zweiten Weltkriegs jede für sich mit einem Veto ausgestattet, nur geeint handeln sollten, um fortan, das war die Idee, Alleingänge auszuschließen. Was gut gemeint war, erwies sich wieder und wieder in der Praxis als schlecht gemacht. Jüngstes und obendrein grausames Beispiel, der Syrienkrieg, 4,5 Jahre Morden und Sterben, Millionen Flüchtlinge, 250.000 Tote bisher, im Sicherheitsrat aber jenem mächtigsten Gremium, das laut Artikel 24 der UN-Charta die Wahrung des Weltfriedens gewährleisten soll, Stillstand. Ein so lauter Stillstand, dass der deutsche Außenminister Steinmeier bei der Generaldebatte im vergangenen Jahr an den Willen der Sicherheitsratsmitglieder appelliert, sich endlich zu bewegen.
Wir brauchen aber einen handlungsfähigen und wir brauchen einen handlungswilligen VN-Sicherheitsrat. Denn nicht nur der alte Geist der Spaltung, sondern auch neue Dämonen plagen die Welt.
Dämonen also. In Syrien sind es Fassbomben, Chloringas und IS-Terror. Russen und Chinesen aber verhindern Resolution um Resolution. Die Vetomächte streiten und blockieren sich. So sehr, dass irgendwann ein zutiefst frustrierter UN-Generalsekretär Ban Ki-moon angesichts der andauernden Streitereien im Sicherheitsrat dem Gremium persönlich dessen Bankrotterklärung ausstellt.
After more than 4 years of slaughter, the Syrian conflict is a shameful symbol of the international community's divisions and failure.
Ein schändliches Symbol des Scheiterns also. Dabei sind die Reformbemühungen für den Sicherheitsrat fast so alt wie die UN-Charta selbst. Im Juli 2005 waren es die G4-Staaten Deutschland, Brasilien, Indien und Japan, die einen Vorstoß machten. 6 neue ständige Mitglieder forderten sie, darunter Deutschland. Dazu 4 neue Nichtständige. Der Sicherheitsrat würde dann 25 Nationen umfassen. Der damalige deutsche Außenminister Josef Fischer. Er steht im Januar 2006 vor dem UN-Gebäude und ist Optimist.
Ich bin der Meinung, die Reform wird eher früher als später kommen. Und zwar schlicht und einfach aufgrund des Drucks der internationalen Krisen. Das ist jetzt schon absehbar. Ich hätte mir gewünscht, dass es früher kommt. Aber ich würde das nicht aufgeben, denn die Welt braucht effiziente Vereinte Nationen und das wird ohne Reform nicht gehen.
Die UN-Charta aber sieht für eine Änderung der Sicherheitsratsarchitektur nicht nur eine möglicherweise schnell zu beschaffende 2/3-Mehrheit der Generalversammlung, bestehend aus allen 193 Staaten vor, sondern eben auch die Zustimmung aller 5 Vetomächte, weg mit dem Veto. Bis zum heutigen Tag aber sind vor allem alle Bemühungen gescheitert, den Sicherheitsrat zu reformieren, auch wenn Kofi Annan, jener einst wortmächtige UN-Generalsekretär, weiter tapfer daran glaubt, dass die Reform kommt, weil der Leidens- und Handlungsdruck steige.
Reform is essential and it will come. When, maybe sooner than we think, because there will be pressure.
Bis es aber soweit ist, sind es vor allem die vielen tausend stillen UN-Helfer, die Ärzte, Blauhelme und eben auch die vielen nicht so stillen, prominenten UN-Sonderbotschafter, die dieser Tage den Gedanken der Vereinten Nationen als wahrhaft vereinte Gemeinschaft in die Welt tragen.
Celebrity can bring that focus. Can't make the policies, can't change people's minds really, but you can bring a camera where you go because they'll follow you and you can shine a light on.
Die Kameras mitzunehmen, das ist dem Schauspieler George Clooney wieder und wieder gelungen. Sein Engagement für die Vereinten Nationen hatte den Schwerpunkt Blauhelmeinsätze, vor allem den im Kongo. Bono, Bono-Rufe Anfang September. Dem Sänger der Band U2 sind die Kameras nach Mailand gefolgt. Prominenz für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Das versucht Monat für Monat 1,6 Millionen Flüchtlinge in den Nachbarländern Syriens mit Lebensmittelgutscheinen zu erreichen. Das größte Programm der Welt, sagt das Hilfswerk, und das Geld der freiwilligen Spender reiche nicht. Umso beeindruckter zeigt Bono sich von der Arbeit der Helfer.
I think it's an extraordinary thing.
Ich finde, es ist etwas ganz Besonderes, dass das Welternährungsprogramm überhaupt existiert. Wenn man bedenkt, es gibt keinerlei Sicherheit. Jedes Jahr muss wieder gesammelt werden. Keine Sicherheit.
Die UN unterstützen auch Daniel Barenboim, Michael Douglas oder Stevie Wonder. Nur die tun es sogar mit Amt und Titel als sogenannte UN-Botschafter des Friedens. Zuletzt hat Generalsekretär Ban Ki-moon im Herbst vergangenen Jahres dazu einen Schauspieler ernannt.
Leonardo DiCaprio.
Führer der Welt, appellierte Leo DiCaprio in Vorbereitung der Weltklimakonferenz. Ich schauspielere für meinen Lebensunterhalt, Sie nicht.
Leaders of the world, I pretend for a living, but you do not.
Handeln Sie, so appellierte er. Im Dezember beim Weltklimagipfel in Paris wird sich zeigen, wer dem Aufruf gefolgt ist. Die Erwartungen der Vereinten Nationen an ihre prominenten Botschafter sind hoch. Fraglich allerdings, ob jede Zuspitzung hilfreich ist. Ich will, so sagte Ban Ki-moon, dass DiCaprio seine Macht nutzt, um die steigende Welttemperatur zu kühlen.
I want him to use his power to cool this rising global temperature.
Das ist dann doch wohl etwas viel verlangt für einen Schauspieler, der nur im Nebenberuf auch Friedensbotschafter der Vereinten Nationen ist. Sicher eher eine Aufgabe für den Chef der Weltorganisation selbst. In gut einem Jahr wird bereits der Nachfolger von Ban Ki-moon bestimmt.
You know.
Sie wissen, Transparenz ist in diesem Haus sehr wichtig. Wir versuchen, alles richtig zu machen. Bitte kritisieren Sie uns nicht.
Anfang September ist Vitali Churkin, der russische UN-Botschafter, gerade turnusgemäß Chef des Sicherheitsrates geworden. Schmunzelnd eröffnet er die Pressekonferenz zum Monatsprogramm des Gremiums, während er noch nach seinen Unterlagen sucht und dabei Scherze mit den Journalisten macht. Gut. Eine Woche später geht es in der UN-Generalversammlung mit ihren 193 Staaten um genau das, Transparenz. Nicht zuletzt bei der Wahl zum höchsten zivilen Amt der Welt, das des UN-Generalsekretärs.
The Assembly will now take a decision.
Insgesamt 80 Seiten umfasst die Resolution. Es geht, so heißt es etwas sperrig im Titel, um die Revitalisierung der Arbeit der Generalversammlung. Und dann angenommen.
It is so decided.
The United Nations, which has been...
Die Vereinten Nationen predigen gutes Regieren und die Reform anderer Institutionen und Regierungen. Jetzt haben sie einmal selbst einen Schritt getan.
William Pace ist Direktor des Instituts für Global Policy. Zusammen mit vielen anderen Organisationen begrüßt er unter dem Namen One for 7 Billion, also einer oder eine für 7 Milliarden Menschen, dass die Generalversammlung sich für ein anderes Auswahlverfahren des Generalsekretärs stark macht. dass sie nicht mehr der UN-Sicherheitsrat hinter verschlossenen Türen auskungelt und dann nur noch der Generalversammlung zum Abnicken vorstellt.
Wir hatten ein vollkommen veraltetes, inakzeptables Verfahren, um den Generalsekretär auszuwählen. Und die Generalversammlung hat nun einen entscheidenden Schritt getan, diese Verfahren zu ändern.
Dazu gehören ein gemeinsamer Brief der Vorsitzenden von Sicherheitsrat und Generalversammlung an alle Mitgliedstaaten, um das Auswahlverfahren zu eröffnen. Eine fortlaufende Information ebenfalls an alle Mitgliedstaaten, welche Kandidaten denn vorgeschlagen wurden. Mit anderen Worten eben Transparenz statt Hinterzimmerpolitik im Sicherheitsrat. Zurück zur Pressekonferenz des Vorsitzenden des Sicherheitsrates. Die Vereinten Nationen stünden für Gleichberechtigung, wird Vitali Churkin angesprochen. Sei es da nicht an der Zeit für eine Frau an der Spitze? Es wäre die erste nach 70 Jahren. Heißt das etwa, ich muss eine Frau unterstützen? Fragt der russische Botschafter zurück. Sie haben eine seltsame Logik.
Does it mean I need to support a woman? You have a strange logic, you know. You need to be careful there. You need to be careful.
Aber im Ernst, ergänzt dann Vitali Churkin, eine Frau an der Spitze, das wäre großartig. Aber er sehe keinen Anlass, die Auswahlmöglichkeiten dadurch einzuschränken.
No, you know. It would be great to have a woman, I personally think, as a Secretary General. But do we need to, you know, limit our options?
It will either grow to meet the challenges of our age, or it will be gone with the wind.
Die Vereinten Nationen, 70 Jahre nach der Gründung. Entweder sie werden den Herausforderungen gerecht, oder sie werden vom Winde verweht sein. Kennedy hatte das dereinst den damals gerade volljährig gewordenen UN zugerufen und heute Rente mit 70 für die Weltgemeinschaft, Vereinte Nationen, die vom Weltenlauf überrollt beiseite treten. Ban Ki-moon, der Generalsekretär, nennt die UN Heimat und Hoffnung für die gesamte Menschheit, die UN-Charta ein Kompass für die Welt.
The United Nations is the hope and home of all humankind. The Charter is our compass. Let us never relent on the journey to a better world for we the peoples.
Nie, sagt Ban, sollten wir auf dem Weg zu einer besseren Welt für alle aufgeben. Aber der Blick auf die zurückgelegte Wegstrecke, Licht und viel Schatten sind da zu sehen. Da sind die Vereinten Nationen als Weltpolizist, Bundestagspräsident Norbert Lammert hier mit einem ernüchternden Fazit.
Manche Blütenträume sind erkennbar nicht gereift. Die Vorstellung, man könne über eine solche Organisation die Konflikte in dieser Welt beherrschen, hat sich auch als allzu gut gemeint erwiesen.
193 Mitglieder haben diese Vereinten Nationen, das jüngste ausgerechnet, der Südsudan, ein Land, in dem in den vergangenen Monaten, Wochen und Tagen Menschen verfolgt, Frauen vergewaltigt werden, ganze Dörfer und Gemeinden auf der Flucht. 2 Millionen Menschen wurden vertrieben, Zehntausende getötet. Es gibt scheinbar wenig Grund zur Hoffnung auf eine Zukunft. Und dennoch schiebt der deutsche UN-Botschafter mit Blick auf die UN ein Dennoch hinterher.
Dennoch bleibt, wenn es die Vereinten Nationen nicht gäbe, einschließlich des Sicherheitsrats, dann müssten sie heute noch erfunden werden.
Die Vernunft des Menschen, hatte Willy Brandt 73 im Weltsaal der UN gesagt, habe diese Vereinten Nationen einst möglich gemacht. Eine Menge Arbeit für Diplomaten, Reformer und Anhänger dieser Weltgemeinschaftsidee bleibt, auch nach 70 Jahren, bis die Vernunft, die offenbar zur Gründung der UN reichte, endgültig gesiegt haben wird.
Der Sieg der Vernunft wird es sein, wenn eines Tages alle Staaten und Regionen in einer Weltnachbarschaft nach den Prinzipien der Vereinten Nationen zusammenleben und zusammenarbeiten.
Über Frieden und Menschenrechte, über die Vereinten Nationen und ihre 70-jährige Geschichte berichteten unsere Korrespondenten Georg Schwarte und Kai Clement. Das war die Reportage in HR Info, nachzuhören auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.